Ja, fast alle tot, bis auf einen, den wichtigsten, denke ich, Jesus Christus. Ich möchte auch ganz herzlich alle begrüßen. Ich freue mich auch, dass wir seit einiger Zeit wieder da sind und zumal es diesen Anlass gibt, dass wir über ein ganz wichtiges Thema reden wollen, das die Jugendlichen hier ganz fantastisch dargebracht haben. Ganz berühmte Persönlichkeiten, Goethe, Darwin, Einstein, Menschen, die die Welt nicht nur bewegt, sondern auch verändert haben. Und die Frage, wozu brauchen wir Gott, ist sicherlich eine Frage, die in dieser Themenformulierung sehr spannend ist und die auch mit Absicht so ein bisschen provokant formuliert ist, wenn man bedenkt, wir haben drei ganz wichtige Menschen, ganz bekannte und berühmte Menschen, die als Gegengewicht zu Gott fungieren und hier wahrscheinlich sogar in diesem Satz jedenfalls Gott abzulösen scheinen. Und damit wir hier nicht auf eine falsche Fährte gelockt werden, möchte ich zunächst einmal kurz sagen, worum es heute nicht gehen soll. Es soll heute nicht um das Schlechtreden von Wissenschaft gehen oder von Wissenschaftlern. Ich bin ja selber begeisterter Historiker und ich bin überzeugt davon, dass Wissenschaft einen ganz festen und einen ganz berechtigten Platz in unserer Gesellschaft hat. Es soll auch nicht darum gehen, diese Lebensgeschichte der drei Personen hier aufzuarbeiten. Ich denke, das ist klar, dass wir da einfach aus Zeitgründen auf viele Informationen verzichten müssten. Was wir aber machen wollen heute ist, dass wir uns mit den Grundlagen unserer Gesellschaft befassen. Unsere Gesellschaft, die ist auf der Wissenschaft aufgebaut. Und alle drei Wissenschaftler, Goethe, Darwin, Einstein, haben, wie schon erwähnt, sehr viel weitergegeben. Sie waren in ihren Bereichen sehr gut. Das hat alle Welt miterlebt. Das haben wir auch im Nachhinein als Menschen, die nach ihnen leben, so gesehen und können das durchaus nachvollziehen. Wir wollen uns auch einfach fragen, was genau ist eigentlich Wissenschaft und warum hat sie so einen wichtigen Platz bei uns in der Gesellschaft und was kann ich mit diesem Instrument, mit Wissenschaft eigentlich überhaupt anfangen? Was bedeutet das? Was kann ich vielleicht damit nachweisen? Aber auch gleichzeitig durchaus kritisch die Frage stellen, gibt es auch Grenzen, die wir als Menschen, auch wenn wir jetzt in der postmodernen Gesellschaft leben, vernetzt sind in allen Bereichen, Informationszeitalter, gibt es vielleicht doch bei uns Grenzen unserer Erkenntnis? Stoßen wir vielleicht irgendwo an Grenzen, wo wir nicht weiterkommen? Und ich möchte auch ganz praktisch am Beispiel der Evolutionstheorie konkrete Streitfragen zwischen Evolution und Schöpfung thematisieren und das soll dann auch der Schwerpunkt sein. Ich werde auf Goethe und Einstein nicht eingehen, ich denke, das würde zu weit führen, aber mit Darwin und mit seiner Theorie einiges vermitteln. Und zu guter Letzt möchte ich noch auf die Frage zurückkommen, wozu brauchen wir eigentlich Gott, wenn wir so viel anderes schon haben? Diese drei Herren, und vielleicht kann man die Ähnlichkeit hier auch so ein bisschen zu den Jugendlichen herstellen oder denen, die es versucht haben nachzuahmen. Vor allem der Einstein ist ziemlich gut gelungen, glaube ich. Den konnte man sofort erkennen. Also mit diesen drei Herren setzen wir uns dahingehend auseinander, dass sie als Vertreter für die Wissenschaft stehen. Und die Frage, die uns jetzt zunächst beschäftigen soll, ist, was ist eigentlich Wissenschaft? Wenn wir uns angucken, welche Definition es gibt, so gibt es eine ganz einfache aus Wikipedia. Wissenschaft ist die Erweiterung des Wissens durch Forschung und seine Weitergabe durch die Lehre, und zwar innerhalb des gesellschaftlichen, historischen und institutionellen Rahmens, in dem dies organisiert betrieben wird. Und Wissenschaft ist auch die Gesamtheit des so erworbenen menschlichen Wissens. Und das müssen wir uns merken, das ist ganz wichtig, dass Wissenschaft menschliches Wissen bedeutet. Und zwar auch auf menschlichem Wissen aufgebaut. Es ist nichts, was außerhalb des menschlichen Verstandes fungiert, sondern es ist begrenzt auf menschliches Wissen. Und da wir später näher auf die Evolution und auf die Theorie eingehen möchten, auf ihren Gründer, es ist sinnvoll, dass ich kurz auch beleuchte, was ist eigentlich die Naturwissenschaft. Naturwissenschaft ist ein Zweig des großen Baumes Wissenschaft und dass wir uns fragen, was ist eigentlich Naturwissenschaft, wie arbeitet die Naturwissenschaft? Die Naturwissenschaft arbeitet mit Theorien, die sie zunächst aufstellt und die sie dann versucht, durch verschiedene Maßnahmen, Experimente, Versuche zu belegen. Und diese Versuche werden normalerweise in einem 5-Schritte-Modell fortgeführt. Zunächst ist es so, dass man an Wissen oder an Daten, an Beobachtungen, die man hat, anknüpfen muss. Da ist es zum Beispiel so, dass man sich fragt, in einem zweiten Schritt, wohin fliegen eigentlich die Vögel jetzt im Herbst? Das haben sich irgendwann die Wissenschaftler gefragt. Die haben gesehen, Mensch, immer wenn es Herbst wird, wenn es kühler wird, verschwinden ganz viele Singvögel. Wohin fliegen die? Was machen die jetzt in der Zeit, wenn es Winter ist? Also das ist die Fragestellung, die sich ein Wissenschaftler stellt. Dann stellt er eine Hypothese auf. Er sagt zum Beispiel, wahrscheinlich ist den Vögeln hier zu kalt und die fliegen irgendwo hin, wo es wärmer ist. Also versucht man diese Hypothese durch Experimente zu belegen. Man versucht Daten zu finden. Man pflanzt den Vögeln so Chips ein, wo man mit PCs das Ganze nachvollziehen kann, wo über Satelliten das Ganze verfolgt wird. Wohin fliegen die während des Winters hier in Europa? Und versucht durch diese verschiedenen Experimente Daten zu finden. Wenn diese Daten belegen, hey, das stimmt, die Vögel fliegen in ein warmes Land, weil es denen hier zu kalt ist, dann hat sich diese Hypothese bewährt und die Wissenschaftler können jetzt eine Theorie formulieren und sagen, wir haben herausgefunden, die Vögel fliegen im Winter, wenn es in Europa Winter wird, in ein südliches Land, weil es denen hier zu kalt ist, weil sie hier zu wenig Nahrung finden. Dort ernähren sie sich während unseres Winters und kommen dann zum Frühjahr wieder zurück. Wenn aber diese Hypothese fehlgeschlagen ist und wir merken, oh stopp, irgendwie haben wir da völlig falsch gelegen und das bestätigt sich alles nicht, dann bedeutet das, dass diese Hypothese falsifiziert ist, sie ist widerlegt. Und jetzt ist es eigentlich Aufgabe der Wissenschaft, völlig neu zu beginnen. Das heißt, die fangen wieder von vorne an, bei Schritt 1. Was wissen wir, welche Daten haben wir, welche Beobachtungen? Und dann läuft das Ganze wieder von vorne bis nach unten. Leider ist es so, dass dieser Ablauf in diesen 5 Schritten sehr idealisiert ist. Wenn wir in die Wirklichkeit gucken, dann finden wir sehr viele Beweise und Belege, dass in der Praxis oftmals nicht erst Beobachtungen gemacht werden und an Wissen angeknüpft wird, sondern dass man zuerst Hypothesen bildet und dann all die Daten zusammensucht, die dazu passen. Und das ist ja ein Schritt, der eigentlich so nicht passieren darf. Wir werden später ein Beispiel sehen, wo das ganz klar so ist und wo gezeigt wird, in der Wirklichkeit arbeiten leider ganz, ganz viele Wissenschaftler so, weil es einfach erfolgsversprechender ist. Es ist einfacher zu sagen, ich behaupte das und dann gucke ich, was passt dazu, pack das in meine Theorie und hier ist der Beweis. Das ist aber nicht wissenschaftlich. Und Sir Arthur Conan Doyle, der englische Arzt und Schriftsteller, der eigentlich wahrscheinlich den meisten bekannt ist als Sherlock Holmes oder als Schriftsteller dieser Person, der hat dazu mal gesagt, es ist ein kapitaler Fehler, Theorien aufzustellen, bevor man Fakten besitzt. Man beginnt unmerklich, manchmal sogar unbewusst, Fakten zurechtzubiegen, damit die Theorie passt, statt mit der Theorie die Fakten zu erklären. Und um genau diese Fakten geht es uns ja eigentlich. Ich meine, niemand ist doch ernsthaft daran interessiert, dass man belogen wird, dass man hintergangen wird, dass man hinters Licht geführt wird. Wir merken das doch ganz aktuell jetzt an diesem Wahlkampfgetöse momentan. Ja, in wenigen Tagen Bundestagswahl, da wird ordentlich draufgelegt. Da wird dies und das und jenes und auch noch das andere versprochen. Und da kann ich als Wähler natürlich ganz, ganz stark beeinflusst werden und manipuliert werden. Und dann lese ich zum Beispiel ein Plakat, da steht Reichtum für alle. Reichtum für alle, ganz groß. Da kann ich sagen, hey, super, möchte ich, will ich, wähle ich. Das ist die eine Variante. Oder ich sage auch, ja, finde ich gut, hätte ich auch ganz gerne, aber ist das realistisch? Kann ein Staat, der mit 1,6 Billionen Euro verschuldet ist, wirklich versprechen, jedem ein volles Portemonnaie zu geben, ein volles Konto? Und kann der Staat dieses Versprechen dann auch einhalten? Würde er nicht sofort bankrott gehen? Und im Gegensatz zu solchen populistischen Veranstaltungen, wie wir es jetzt erleben im Wahlkampf, steht Wissenschaft ja eigentlich für solide, für gesicherte Fakten. Wenn ihr euch die Lebensmittel anguckt, die ihr jeden Tag esst und die ich auch esse, dann steht da oft getestet durch das Institut Fresenius oder sonst ein Institut. Das sind ganz strenge Kontrollen, die werden jedes Mal getestet und da wird gesagt, das ist bakterienfrei, das hat so und so einen Nährwert, da sind die Kalorien drin und so weiter und so fort. Das ist gesundheitlich unbedenklich. Wenn wir geschichtliche Ereignisse haben, jetzt das Varusjahr 2000, das wird haarklein analysiert nach ganz festen Regeln, nach Verfahren, wo alles aufgearbeitet wird. Oder auch gesellschaftliche Prozesse. Wenn wir sagen, seit den 80er Jahren dieses Jahrhunderts sind so und so viele Menschen, so und so viele Immigranten nach Deutschland eingewandert. Das wird alles für jedes Jahr haarklein aufgezählt, kann man sich kostenlos beim Bundesamt für Migration bestellen, die ganzen Tabellen, die ganzen Bücher, wird alles nach ganz festen Regeln und Fakten dokumentiert und aufgearbeitet. Und Wissenschaft als solche erhebt ja in der Gesellschaft einen ganz klaren Anspruch, dass sie sagen, wir halten uns an die Regeln und wir haben gesicherte Fakten. Darauf könnt ihr euch verlassen. Das ist kein Wahlkampfgetöse, sondern wir sind grundsolide, ehrlich, wir haben Fakten. Und ein Beweis in der Wissenschaft verhält sich so, dass man sagt, ein Sachverhalt gilt als naturwissenschaftlich bewiesen, wenn er durch Beobachtung oder Experiment gewonnen wurde. Und, das ist ganz wichtig, wenn das, was beobachtet wurde, jederzeit nachprüfbar ist. Das heißt, wenn ein wissenschaftlicher Beweis da ist, könnte theoretisch ich hingehen und sagen, ich möchte das nachprüfen, ich könnte diesen Versuch nochmal aufbauen, nochmal machen und das müsste dasselbe Ergebnis rauskommen, wie vorhergesagt und wie vorher gesehen. Ein Experiment, das jederzeit nachprüfbar ist. Und wenn wir über solche Dinge wie das Flugverhalten von Zugvögeln oder den Winterschlaf von Igeln sprechen, dann sehen wir, dass die Wissenschaft hier tatsächlich ganz, ganz tolle, ganz erstaunliche Dinge herausgefunden und beschrieben hat. Bei der Behandlung von Ursprungsfragen allerdings, wie zum Beispiel die Entstehung des Lebens, werden Vorgänge untersucht, die in der Vergangenheit geschehen sind und nicht wiederholbar sind. Der Urknall, die Entstehung des Lebens, die Entwicklung vom Einzeller zum komplexen Lebewesen, all das sind Dinge, die als einmalig und unwiederholbar gelten. Das heißt, rein wissenschaftlich gesehen kann ich das gar nicht belegen und ich kann es auch nicht beweisen, weil ich das nicht wiederholen kann, weil es nicht nachprüfbar ist. Ich hatte ja schon angedeutet, dass hier immer wieder auch so ein bisschen gemauschelt wird und dass man versucht, Dinge und Fakten zurechtzubiegen, damit es in das Schema passt, das man sich vorher angefertigt hat. Ich möchte euch ein Beispiel vorstellen, Lucy. Lucy ist, oder besser gesagt, die Überreste von Lucy wurden 1974 in Ostafrika von zwei Archäologen ausgegraben und das hier, was ihr hier rechts seht, das sind die Überreste, die man in Ostafrika in der Wüste ausgegraben hat. Sehr schnell hat man dann gesagt, oh, das ist der älteste Mensch, beziehungsweise noch kein Mensch, sondern der Übergang vom Affen zum Menschen. Das ist also das älteste Lebewesen, das diesen Übergang darstellt. Und man hat die Weltöffentlichkeit sehr schnell darüber informiert. Das hier, was ihr hier links seht, dieses, Bild oder Foto, das ist eine Konstruktion, wie man sich das vorstellt. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie kommt man von diesen Knochenüberresten dazu, so ein Bild zu konstruieren? Das ist noch nicht alles. Gleichzeitig hat man, und das ist jetzt ein Auszug aus einem Schulbuch, so wird das in der Schule gelehrt, hat man gesagt, aus diesen Knochenresten haben wir erkannt, dass dieses Lebewesen sehr wahrscheinlich weiblich ist. Dass es wahrscheinlich 1,20 groß ist, 30 Kilo gewogen hat, mindestens 20 Jahre alt, höchstens 30 Jahre alt, dass es grobe Backenzähne hatte, was auf pflanzliche Nahrung hinweist. Das Gehirn war recht klein, 420 Kubikzentimeter, so wie bei den Menschenaffen. Wahrscheinlich vor etwa 3,2 Millionen Jahren gelebt, Fortbewegung kletternd und auf zwei Beinen, Todesursache unbekannt und dann der Fachbegriff für dieses Lebewesen, der südliche Affe. Das Problem ist, wenn man noch nicht mal eindeutig sagen kann, ob das weiblich oder männlich ist, wie kann ich dann auf diese Angaben kommen? Woher weiß ich das? So viele Fakten, die hier zu diesem Lebewesen weitergegeben werden und der Weltöffentlichkeit präsentiert werden, ohne dass man begründet sagen kann, wie man darauf kommt. Vor allem, ich möchte nochmal zurückblättern, wenn man bedenkt, wenn man bedenkt, dass allein Knochenreste keinerlei Aussagen darüber zulassen, wie dieses Lebewesen behaart gewesen ist. Also ich kann auch von Knochen nicht darauf schließen, wie stark der Haarwuchs ist. Und gleichzeitig wird aber dieses Modell vorgestellt, ein behaarter Affe, würde man sagen, ein Lebewesen, das auf einen Affen hindeutet. Und dieses Modell wird als gesichert verkauft. In der Schule sagt man nicht, dass es nicht gesichert ist, es wird so präsentiert. Ähnlich ist es mit dem Neandertaler. Hier in Deutschland, das Neandertal, da hat man einen Schädelüberrest gefunden. Das war nur die obere Hälfte gezackt. Und aus diesem einen Schädelüberrest hat man einen ganzen Menschen oder Affen konstruiert. Und bis in den 80er Jahren hinein wurde dieses Lebewesen als Menschenaffe oder als affenähnlicher Typus dargestellt. Dann hat man gesagt, oh, das können wir so nicht machen. Und jetzt gilt er als Mensch. Also man sieht, man kann da sehr stark hin und her schwanken. Aber nicht nur die Wissenschaft als solche hat Grenzen. Wir können ganz schlecht aus einzelnen Knochen so viel erfahren, sondern auch wir als Menschen von unserem Denken, von unserem Verstand her stoßen irgendwo und irgendwie an unsere Grenzen. Und das ist zum Beispiel so, dass wir durch unsere Sinne begrenzt sind. Unsere Sinnesorgane sind ganz optimal auf unser Leben abgestimmt. Das, was wir benötigen, hat Gott uns geschenkt. Verglichen mit den Fähigkeiten einiger Tiere sind wir aber sehr unterentwickelt. Also was einige Tiere können, das können wir noch lange nicht. Unser Auge zum Beispiel schafft es nur 20 Bilder pro Sekunde zu unterscheiden. Sobald mehr Bilder auf unser Auge einprasseln, sehen wir das als fließende Bewegung. Wir sehen nur 20 Einzelbilder pro Sekunde. Ihr merkt das wahrscheinlich, vielleicht habt ihr das in der Schule mal gemacht, dieses Daumenkino, wo man Bilder zeichnet, die sich so ein bisschen verändert und wenn man das einmal drüber zieht, dann kommt eine Bewegung rein. Und das ist ja auch der Effekt beim Film. Das sind sehr viele Einzelbilder hintereinander und so kommt eine fließende Bewegung. Eine Taube schafft es auf 148 Einzelbilder pro Sekunde. Das ist übrigens auch der Grund, warum seit über 20 Jahren in Seenotrettungsflugzeugen immer Tauben mitgeführt werden. Diese Tauben sind darauf dressiert, Schiffbrüchige in der tosenden See zu finden. Das schafft kein Mensch und das schafft bis heute kein Instrument. Also keine Kamera, kein Sensor, der auf Wärme spezialisiert ist. Das schaffen die einfach nicht. Eine Taube kann das, weil sie diese Fähigkeit besitzt, 148 Bilder pro Sekunde zu sehen und zu unterscheiden. Und wenn wir das mit einer Libelle vergleichen, dann sieht die Taube auch alt aus. Die Libelle schafft es auf 300 Einzelbilder pro Sekunde. Also wir sehen, dass wir da als Menschen manchmal ziemlich arm aussehen und ziemlich alt aussehen, wenn es um Einzelfähigkeiten geht. Aber nicht nur unsere Sinne sind beschränkt, auch unsere Instrumente. Erst in den letzten Jahrhunderten hat der Mensch es geschafft, sich die Welt dadurch untertan zu machen, dass er über seine 5 Sinne hinaus agiert, durch Maschinen, durch den technischen Fortschritt. Vor allem in den letzten Jahrzehnten haben wir das ganz stark gemerkt. Ich weiß das noch von meinem Opa, als der nach Deutschland kam und wir unseren ersten Computer hatten und da die Spiele gespielt haben. Das war für ihn eine ganz fremde Welt, dass man plötzlich mit so einem Ding da und da bewegten sich Teile und Menschen. Und das, er ist ja 1900 geboren gewesen, er hat die Kaiserzeit erlebt und dann plötzlich dieser technische Fortschritt. Das war eine enorme Steigerung, ein enormer Sprung in einem Jahrhundert. Heute ist das völlig normal. Ich habe letztens noch gelesen, dass der erste Mondflug mit einem Computer unten auf der Erde im Rechenzentrum durchgeführt werde, der die Rechenkapazität unseres heutigen Handys hatte. Der war so leistungsstark wie ein ganz normales Handy heute und das haben die Menschen damals bewerkstelligt. Also man sieht, wie unheimlich das gewachsen ist in den letzten Jahren und wir sind begeistert davon, wenn wir merken, da werden Sonden ausgeschickt, die erforschen das Weltall, den Mars, da sind Leute auf dem Mond, die Medizin, die Gentechnik, die Genforschung, unheimlich viele Dinge, die sich hier öffnen. Und trotzdem irgendwo begrenzt. Irgendwo gebunden an gewisse Grenzen. Wenn wir zum Beispiel sehen, dass neben diesen Erfolgen auch der ganze Weltraum voller Schrott ist, wo die Dinge einfach nach 10, 15 Jahren ihren Geist aufgeben, völlig veraltet sind und nicht mehr senden. Wenn wir sehen, dass es Menschen gibt, die sagen, diese Rechnerleistung, die alle 3 Monate steigt, wird irgendwann erschöpft sein, weil die Platinen und die Siliziumzellen, die draufgelötet werden, einfach nicht mehr Platz bieten, um diese Speicherkapazität aufzunehmen. Dass es alles irgendwo Grenzen hat, dass irgendwann alles vorbei sein wird. Also auch die Instrumente sind an Grenzen gebunden. Die dritte Einschränkung ist die Beschränkung unseres Denkens. Das menschliche Gehirn ist wahrscheinlich das komplizierteste und leistungsfähigste Objekt unseres gesamten Universums. Allein im Gehirn gibt es ungefähr 100 Milliarden Nervenzellen. Und von da aus wird unser gesamter Körper gesteuert und gemanagt. Und in einem Interview mit dem Geschäftsführer von Heinz Nixdorf Forum hier in Paderborn wurde der Geschäftsführer gefragt, was macht das Gehirn des Menschen so einzigartig? Und er sagte dann, die hatten gerade eine Ausstellung über Roboter und die Fortentwicklung dieser Technik. Und er sagte, weil die Leistung der Rechnerchips ständig steigt, spekulieren viele darauf, dass die Computer in 15 Jahren an die Komplexität des menschlichen Gehirns heranreichen. Aber es geht ja nicht nur um die Menge der Transistoren oder die Schnelligkeit der Signalverarbeitung. Es geht auch um die Art und Weise, wie gedacht wird. Im Gegensatz zum normalen Computer arbeitet das menschliche Gehirn parallel. Und es ist zudem lernfähig. Es kann also seine eigenen Strukturen flexibel verändern und neuen Situationen anpassen. Es ist wirklich das komplexeste Objekt unseres gesamten Universums. Und trotzdem ist es begrenzt. Trotzdem erreichen wir auch in unserem Gehirn gewisse Grenzen. Zum Beispiel unsere Verarbeitungsgeschwindigkeit. Jeder, der schon mal einen Unfall hinter sich hatte, merkt, irgendwo ist meine Reaktionszeit begrenzt, weil mein Gehirn nicht so schnell reagieren und die Muskeln steuern kann. Und dann knallt es. Oder jeder, der schon mal vor einer Prüfung gelernt hat, merkt, irgendwann macht es zu. Dann passt nichts mehr rein, hat man das Gefühl. Dann kann ich nicht mehr lernen. Vor allem unter Zeitdruck. Das Fassungsvermögen, es passt nicht mehr rein. Oder auch die Erinnerung ist begrenzt. Zeichensetzung, 6. Klasse, da war doch was. Es ist begrenzt. Genauso auch die Lernfähigkeit. Es gab vor kurzem noch eine Studie, dass Fremdsprachen oder generell Sprachen bis zum 7. oder 9. Lebensjahr gelernt werden sollten, beziehungsweise die Grundlagen gelegt werden sollten, weil alles, was danach kommt, ist für den Menschen unheimlich schwer zu lernen. Da gibt er sich unheimlich schwer mit und schafft das eigentlich nur sehr mühsam. Wir unterliegen auch in unserem Denken den Grenzen. Und es gibt eine vierte Grenze, das ist die prinzipielle Beschränkung durch 2 Faktoren, Zeit und Tod. Wir alle sind an die Zeit und an ihre Gesetze gebunden. Niemand von uns kann sagen, stopp, jetzt anhalten. Die Zeit läuft weiter. Wir werden jede Sekunde älter. Wir verlieren jede Sekunde etwas von unserer Lebenszeit. Niemand von uns kann aus der Gegenwart draußen sagen, ich möchte mal kurz in die Vergangenheit schlüpfen oder in die Zukunft. Wir unterliegen ganz klar diesem Gesetz der Zeit. Wir sind daran gebunden und das bedeutet auch, gleichzeitig, je weiter wir zurückblicken wollen, desto weniger wissen wir über das, was damals war. Vor allem deshalb, weil damals nicht alles auf PCs und Büchern und was weiß ich was gespeichert wurde, sondern vielleicht auf Steintafeln oder in Felsen geritzt. Manchmal auch gar nichts geschrieben, weil die Menschen nicht schreiben konnten. Und je weiter wir zurückgehen, desto weniger wissen wir. Und als kleines Fazit dieser Grenzen unserer Erkenntnis können wir sagen, wir Menschen sind in unserem Erkennen und in unserem Verstehen durch eine Vielzahl von Faktoren begrenzt. Es gibt keine absolute Erkenntnis und damit auch keine absolute Wahrheit durch den Menschen. Das müssen wir erstmal als Grundlage festhalten. Und selbst die Wissenschaft kann hier nicht sagen, nee, stimmt nicht, stimmt. Auch sie erkennen diese Grenzen an. Kommen wir jetzt zu diesem Thema der Evolution, zu Charles Darwin, der uns hier auch präsentiert worden ist. Darwin 1809 geboren, 82 gestorben, war fünftes Kind einer reichen englischen Familie. Und er begann eigentlich Theologie zu studieren. Auf Wunsch seiner Eltern hat es da auch zu einem Abschluss gebracht, aber das Interesse lag ganz woanders. Und zwar eher in der Botanik und Geologie, also in den Naturwissenschaften. Er bekam dann nach diesem ersten Studium die Chance, als unbezahlter Wissenschaftler 5 Jahre lang auf eine Forschungsexpedition zu gehen, so ein richtiges Abenteuer. Auf diesem Schiff Beagle, als Wissenschaftler, der dann über die ganze Welt gereist ist, ganz viele Stationen gemacht hat und einfach 5 Jahre Zeit hatte, unheimlich viel zu forschen, zu entdecken, Dingen hinterherzugehen und sie zu analysieren. Und er entdeckte ganz interessante Sachen. Er sah nämlich auf diesen Inseln im Südpazifik ganz viele Tiere, konnte sie über lange Zeit beobachten. Und da gleichzeitig die damalige Gesellschaftslehre und auch von der Kirche gesagt wurde, jedes Tier, jede Art ist unveränderlich, hatte er plötzlich eine Möglichkeit, hier anzudocken, weil er gesehen hat, das stimmt nicht. Die Arten sind nicht unveränderlich, sie können sich verändern. Und er hat das festgestellt über diese Beobachtungen, dass sich Schildkröten, Drosseln, Finken auf den verschiedenen kleinen Inseln dort im Südpazifik zwar ähneln, aber von jeder Insel gab es leichte Unterschiede in der Art. Es waren immer noch Schildkröten, aber sie unterschieden sich voneinander. Und besonders auf den Galapagos-Inseln hat er seine Kenntnisse vertieft und er hat gesagt, alle Lebewesen einer Art unterscheiden sich auf diesen Inseln. Und er sagte, die starken Lebewesen sind in ihrem Wesen, in ihrem Dasein widerstandsfähiger. Sie haben mehr Durchsetzungsvermögen. Sie können sich auch gegen die eigene Art durchsetzen. Sie können kämpfen und gewinnen die meisten Kämpfe. Sie sind bessere Jäger. Sie bekommen dadurch natürlich viel mehr Nahrung, sind fetter, können mehr ab, können auch einen harten Winter zum Beispiel überstehen und haben dadurch natürlich eine höhere Überlebenschance gegenüber den Tieren, die vielleicht schwächer sind, die weniger Nahrung bekommen, die dünner sind, krankheitsanfälliger und so weiter. Und das Interessante ist, diese Lebewesen geben das natürlich durch Vererbung an ihre Kinder weiter. Und ihre Kinder sind wiederum stark, kräftig, gehören zu den Anführern und so weiter. Demgegenüber aber die schwachen Lebewesen. Er sagt, die bekommen weniger Nahrung, sie sind viel krankheitsanfälliger und sie sind eine leichte Beute, was sie ebenfalls weiter vererben. Das Ergebnis war, er sagte, die stärkeren Lebewesen sind viel besser an ihre Umwelt angepasst. Sie kommen mit den Anforderungen besser zurecht und deshalb sind ihre Überlebenschancen wesentlich besser als bei Lebewesen derselben Art. Und daraus hat er sein erstes Prinzip entwickelt und er hat gesagt, es gibt eine Selektion. Es gibt diese natürliche Auslese, das heißt, die Schwächeren sterben und die Starken überleben. Ausgehend von diesen Beobachtungen auf dieser Fahrt, die er da auf dem Schiff gemacht hat, hat er seine Theorie formuliert und er war damit nicht alleine. Schon sein Urgroßvater war ebenfalls ein Naturwissenschaftler, der hat schon hier so leichte Gedankenspiele gehabt und wenn wir in die Geschichte zurückblicken, dann gab es da eine ganze Reihe von Wissenschaftlern, auch Theologen und Gesellschaftswissenschaftlern, die diese Entwicklung begünstigt haben, die so langsam dieses Denken in die Gesellschaft hineingebracht haben, es gibt noch eine Alternative, außer dieser Lehre von der Schöpfung, die wir in der Bibel finden. Und Darwin sagte, alle Lebewesen lassen sich auf einen einzigen gemeinsamen Ursprung zurückführen. Und die Evolution geschah oder geschieht immer noch, so hat er gesagt, durch 3 Bereiche, durch 3 Faktoren, durch Selektion, was wir gerade gesehen haben, der Stärkste überlebt, durch die Mutation, das sind die Veränderungen in den Erbinformationen, und durch Anpassung an die jeweilige Umwelt. Wenn es da ein Erdbeben gibt und alle Löcher werden zugeschüttet, dann können sich diese Tiere, die am ehesten bereit sind, ihre neue Situation zu akzeptieren, besser zurechtfinden und überleben deshalb schneller als die, die das nicht können. Die Mutation ist eine Veränderung der Erbinformationen durch Fehler beim Kopieren. Unser Körper kopiert ja andauernd unsere Informationen. Wir merken das, wenn wir uns waschen und die Hautpartikel abschaben. Das sind ja in jeder Hautzelle ist ja all das gespeichert, was mich als Menschen ausmacht. In jeder Hautzelle ist die ganze DNS enthalten. Deshalb, weil die Haut sich ja ständig erneuert zum Beispiel, muss der Körper ständig neue DNS produzieren. Auch in allen anderen Zellen ist das so, wenn Zellen absterben, werden neue hinterhergebracht. Da drin steckt die DNS. Wir merken, Mutation bedeutet, dass sich da Fehler einschleichen. Zum Beispiel durch Umwelteinflüsse. Wenn wir in einer sehr stark verseuchten Gegend leben, Tschernobyl zum Beispiel, da sehen wir, dass dort sehr viele Menschen an Krebs erkranken. Und dass diese Krankheit auch an die Kinder weitergegeben wird. Dass sie teilweise schon krebskrank geboren werden. Das heißt, hier verändert sich die Erbinformation und sie wird weitergegeben. Mutationen, das weiß man heute, bieten aber in der Regel keinen Überlebensvorteil, weil sie eigentlich immer negativ sind. Sie verändern nicht zum Guten, sondern zum Schlechten. Der Mensch hat einen Nachteil dadurch oder auch jedes andere Lebewesen. Und es ist erwiesen, dass die Zunahme von Krebs zum Beispiel oder von Allergien mit Umwelteinflüssen zusammenhängt. Hier kommt es zu einem Zusammenspiel, der diese Mutationen begünstigt und dadurch Menschen auch krank macht. Und Mutation, das können wir heute sagen, bietet in der Regel, es gibt vielleicht Ausnahmen, aber in der Regel keinen Überlebensvorteil. Anpassung. Die Fähigkeit von Lebewesen, sich an die Umwelt anzupassen, um bessere Chancen zu haben. Dieser Baum zum Beispiel hier, der hat hier, wenn ihr so seht, verschiedene Pfeile und Stacheln. Und damit verteidigt er sich gegen Fressfeinde. Er hat sich an die Umgebung angepasst und kann dadurch seinen Samen, seine Früchte gegen Fressfeinde verteidigen und hat dadurch natürlich einen Überlebensvorteil gegenüber anderen Bäumen. Und diese Anpassung, die treffen wir überall, die ist total wichtig und wir können sie überall in der Natur antreffen. Das heißt, das ist eine Beobachtung, die wahr ist. Die hat Darwin wirklich so beobachtet, die sich auch bestätigt. Aber was genau bedeutet jetzt Evolution? Vom Wort her bedeutet das Hervorwälzung oder lateinisch Evolutio, auswickeln, aufschlagen eines Buches. Und in der Natur beobachten wir genau dieses, nämlich dass Lebewesen die in ihnen enthaltenen Erbinformationen benutzen, um sich an ihre Umwelt anzupassen. Das heißt, Sie haben sozusagen einen Speicher und den können Sie so ein bisschen variabel einsetzen. Die Lebewesen passen sich ihrer Umwelt an und Menschen, die an die Schöpfung glauben, sagen, das ist keine richtige Evolution, aber es ist eine Mikroevolution, eine Evolution im Kleinen. Hierbei, und das ist ganz wichtig, dass man sich das vergegenwärtigt, entsteht aber grundsätzlich nichts Neues. Das Lebewesen bleibt ein Frosch. Es verändert sich nicht zu einer Milchkuh. Es kann sein, dass dieser Frosch sich in seiner Umgebung anpasst, dass er vielleicht Fähigkeiten entwickelt, mit weniger Nahrung auszukommen, mit weniger Wasser oder besonders viel Sonne auszuhalten. Aber es entsteht nichts grundsätzlich Neues. Es bleibt dieses Lebewesen. Alles geschieht auf der Basis bereits vorhandener lebendiger Konstruktionen. Und das Interessante ist, dass genau hier dieser Unterschied liegt zwischen Schöpfung und zwischen Evolution. Die Evolution geht davon aus, dass alles Leben, das heute da ist, von einer einzigen Zelle ausgegangen ist. Und aus dieser Zelle haben sich dann Vögel entwickelt, die Kriechtiere, große Lebewesen, Katzenartige, Hundeartige und auch die Menschen. Die Schöpfungslehre sagt aber, Gott schuf alles nach seiner Art. Das heißt, wir haben verschiedene Arten, die Gott gestiftet, gegeben hat und die sich dann im Laufe der Zeit verändern können. Wir wissen zum Beispiel, dass Katzen und Tiger verwandt sind. Sie gehören zu den Raubkatzen. Hunde und Wölfe auch und ähnliches. Das heißt, innerhalb einer Art verändern sie sich, können sich entwickeln, weiterentwickeln. Das ist etwas, was Gott geschaffen hat. Und wir sprechen hier von Grundtypen. Es gibt Grundtypen, die sich innerhalb ihrer Art weiterentwickeln können. Was wir aber vergegenwärtigen müssen, und das können wir akzeptieren und sagen, Selektion und Mikroevolution findet statt, auch heute noch. Tier- und Pflanzenarten können sich verändern. Wichtig ist aber, und das ist ganz entscheidend, dass wir sagen, für alle Veränderungen gibt es feste Grenzen. Die erschaffenen Arten bleiben unter sich. Es gibt hier keine beliebige Veränderung. Wir können nicht sagen, dass über Jahrtausende hinweg aus einer Schnecke dann irgendwann ein Rennpferd wird. Das funktioniert nicht. Die Arten bleiben unter sich. Es gibt keine beliebige Verwandlung. Es entsteht keine neue Information und keine neuen Baupläne für neue Arten. Das sieht die Evolution natürlich ganz anders. Hier wird gesagt, dass über einen unvorstellbar langen Zeitraum, über Jahrmilliarden, sich aus einer einzigen Zelle, oder aus einer Zelle, die ja, irgendwie zum Leben erwacht ist, all die Lebewesen entwickelt haben. Und die rechnen da wirklich mit 4,6 Milliarden Jahren, wo diese Zelle entstanden ist. Es gibt verschiedene Modelle, das ist eines davon. Und interessant ist eine Sache, und zwar hier, die 10.000. Da taucht nämlich der Mensch auf. Und das Jahr 10.000 vor Christus ist durchaus ein Jahr, das auch mit der biblischen Lehre übereinstimmt. Und da finden sich auch zuallererst menschliche Spuren. Vorher gibt es die gar nicht. Das heißt, hier kommt die Evolution auch in Erklärungsnot und fragt sich, warum ausgerechnet dieses Zeitalter, ja, warum diese Zeitspanne, warum nicht früher? Weil es die Menschen vorher nicht gab. Weil die Bibel ganz klar sagt, dass Gott geschaffen hat durch Schöpfung und es dafür seine Zeit gegeben hat. Interessant ist auch, dass der genaue Vorgang der Lebensentstehung unklar ist. Die Wissenschaftler sagen, irgendwie sind Moleküle mit der Fähigkeit zur Selbstverdoppelung entstanden. Und dieses irgendwie, das ist ein Fragezeichen, das kann man nicht beantworten. Irgendwie wurden daraus Gene. Und ihr wisst schon, wie es weitergeht. Irgendwie bildeten sich aus der Ursuppe Fettsäuren, Kohlenhydrate, Aminosäuren und irgendwie entstanden daraus Proteine und Enzyme, die die Steuerung in den Zellen übernehmen. Also sehr, sehr viele Fragezeichen, Unklarheiten, wo man nicht weiß, wie es weitergeht. Und es gibt ein Zitat, das ich euch gerne lesen möchte, das genau diesen Vorgang oder dieses Problem thematisiert. Das in der Ursuppe, und das ist ja ein Begriff, der gesagt wird, es gab diesen Urknall, dann gab es ganz viele Flüssigkeiten, Säuren, Gase, die irgendwie miteinander kombiniert waren und das Ganze nennt sich dann Ursuppe und daraus ist dann dieses Leben entstanden. Dass in der Ursuppe organische, das heißt lebendige Moleküle auftauchten, reicht zur Lebensentstehung alleine nicht aus. Der entscheidende Schritt war die Entstehung selbstverdoppelnder Moleküle. Obwohl die DNA, also diese Erbinformation, heute bei der bei weitem überwiegenden Zahl an Lebewesen die Erbsubstanz darstellt, kann es dieses Molekül beim Ursprung des Lebens noch nicht gegeben haben. Der Grund liegt in der Komplexität, das heißt in der komplexen Zusammenstellung der biochemischen Mechanismen, die zur Verdoppelung der DNA notwendig sind und die zu Beginn der Evolution noch nicht vorhanden gewesen sein konnten. Die DNA ist daher vermutlich erst später im Lauf der Evolution entstanden. Und das ist ein ganz großes Problem. Wahrscheinlich kennt ihr das, diese Frage. Was war zuerst da? Das Ei oder das Huhn? Das ist eigentlich genau die Frage, die man sich hier stellen muss. Denn wir haben ein Problem. Diese Erbinformationen, die DNA, benötigt Proteine, damit sie abgelesen, vervielfältigt und übersetzt werden kann. Das ist sowas wie ein Laser, wie ein Scanner. Wir haben ein Schriftstück, wir wollen das vervielfältigen, wir brauchen einen Scanner. Diese Erbinformation braucht einen Scanner, damit sie kopiert werden kann oder einen Kopierer. Das Problem ist aber, die Proteine brauchen die Erbinformation, um überhaupt gebaut werden zu können. Und hier beißt sich die Katze in den Schwanz. Was war zuerst da? Proteine oder DNA? Beide können nicht alleine stehen, sie brauchen einander. Aber wir haben gerade gesagt, die DNA konnte es vorher nicht gegeben haben, weil sie viel zu komplex ist. Es war ja erst eine Zelle. Das heißt, hier haben wir ein ganz großes Problem, für das es bis heute keine Lösung gibt. Der Vorgang der Evolution. Eine einzelne, einfache Zelle besteht aus mehr als einer Milliarde kleinster Teilchen. Und hier bewegen wir uns wirklich auf atomarer Ebene. Jedes einzelne Element muss im richtigen Verhältnis, am richtigen Ort sein, um funktionieren zu können. Wir sehen das an unseren technischen Geräten. Wenn da innen drin eine kleine Sicherung kaputt ist, geht das ganze Gerät nicht. Dann kann ich es nicht benutzen. Auch wenn es noch so teuer war, auch wenn es noch so viel Zeit gekostet hat, das zu bauen. Schon ein kleiner Fehler führt zur Funktionsunfähigkeit. Die Evolution sagt, alles ist nach und nach entstanden. Zuerst verdoppeln sich wichtige Moleküle, daraus entstehen dann die Aminosäuren, die Enzyme, alles braucht die Zelle. Und aus diesen Bausteinen setzt sich dann allmählich langsam über Jahrtausende, Jahrmillionen eine Zelle zusammen. Und Achtung, eine Milliarde Teile. Und diese Zusammensetzung, wie schon gesagt, innerhalb eines riesigen Zeitraums. Versuchen wir doch mal, diese These zu überprüfen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir aus einem Behälter mit Kugeln in zwei verschiedenen Farben 10 Kugeln aus derselben Farbe herausnehmen? Ich habe diesen Versuch mit einer Jungscha mehrfach durchgeführt. Wir haben es nicht geschafft, die 10 Kugeln in einer Farbe herauszuholen. Die Lösung ist, bei 1 Million Versuchen würde man 5-mal 10 Kugeln der gleichen Farbe herausnehmen. Also für 5-mal richtige Versuche bräuchte man 1 Million. Wie viele Versuche würde man benötigen, um 206 Elemente, das sind die Knochen im menschlichen Skelett, in der richtigen Reihenfolge zusammenzustellen? Ja, gibt es da vielleicht eine Schätzung von euch, wie viele Versuche man benötigt? Bei 206 Knochen? Keine Ahnung? Okay, ich zeig's euch. Und bevor ihr jetzt anfangt zu zählen, das sind 388 Nullen. Die Zahl kann ich nicht benennen, ich weiß nicht, wie sie heißt. Also, um 206 Elemente in der richtigen Reihenfolge zusammenzusetzen, bräuchte man diese Anzahl an Versuchen. Das bedeutet, dass bei 10 hoch 388 Versuchen einmal diese 206 Knochen in der richtigen Reihenfolge wären. Wenn man jede Sekunde eine neue Anordnung machen würde und das 20 Milliarden Jahre lang, hätte man gerade mal 1/20 der erforderlichen Kombinationen zusammen. Praktisch gesehen gibt es keine Möglichkeit, dass sich diese 206 Teile durch Zufall richtig anordnen. Aber vielleicht dürfen es auch ein paar Teile mehr sein. Der menschliche Körper hat ungefähr 75 Billionen Zellen. Das ist eine Schätzung. Das kann man jetzt nicht so genau ausrechnen, das ist eine Schätzung. Jede Zelle besteht aus circa 1 Milliarde Teilchen. Das bedeutet, wir müssten 75 Billionen mal 1 Milliarde rechnen. Da kommen 75 Trilliarden Teile raus. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, all diese 75 Trilliarden Teile in der richtigen Reihenfolge zusammenzusetzen? Wie viele Versuche würde man dafür benötigen? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe Mathe abgewählt, sobald ich es konnte. Vielleicht gibt es ja Leistungskursler oder Interessierte, die das mal ausrechnen wollen. Die Wahrscheinlichkeit dieser Anordnung. Aber die richtige Anordnung ist nicht das einzige Problem. Selbst wenn alle Teile richtig zusammengestellt wären, ohne einen ganz eindeutigen Befehl würde kein einziger Blutstropfen fließen, kein Auge könnte was sehen, keine Lunge könnte atmen. Und das ist das Problem der fehlenden Intelligenz. Laut Evolution entstand das Leben nach und nach. Doch wer sagte diesen Teilen eigentlich, was sie tun mussten? Selbst wenn die Wahrscheinlichkeit, nehmen wir mal an, es ist wirklich passiert, es hat sich eine Zelle zusammengestellt, woher wusste die Zelle, was sie tun sollte? Oder ein anderes Beispiel, alle Maschinen dieser Welt Wie viele von ihnen sind durch eine zufällige Ansammlung von Eisen auf einem Schrottplatz entstanden? Ich glaube, keine. Zum Problem dieser fehlenden Information hat Werner Gitt sehr viele Informationen zusammengestellt. Er ist ja auch in dem Bereich einer der führenden Denker hier in Deutschland. Und wer sich dafür interessiert, der sollte in sein Buch schauen, Schuf Gott durch Evolution. Zum Problem der Ursuppe. Nehmen wir an, das Leben sei nach und nach entstanden. Wie würde sich so ein Vorgang auf so eine Zelle auswirken? Ich denke, die chemische Ursuppe, und wenn jemand mit Chemie so ein bisschen zu tun hat, der weiß das, dass die sehr aggressiv sein kann, die würde alles in kürzester Zeit zerstören. Die chemische Zusammensetzung, von denen die Wissenschaft ausgeht, zerfallen nämlich bei großer Hitze. Und große Hitze, Urknall, ist die Grundannahme der Evolution. Das muss da sein, sonst hätte es keinen Urknall gegeben. Das heißt, auch hier wieder sehr viele Unstimmigkeiten. Machen wir mal ein paar Argumente für die Schöpfung. Das ist nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt, weil ich denke, dass wir da sonst zu weit in die Details gehen. Aber ein paar Fakten. Im menschlichen Auge sind ca. 100 Millionen lichtempfindliche Zellen vorhanden. Diese werden von 1 Million Nervenfasern im Sehnerv gesteuert. Das Gehirn analysiert die Infos nach Farbe, Bewegung, Form und Tiefe. Und dementsprechend werden dann die Augenmuskeln gesteuert, um die Linse zu mehr oder weniger zu krümmen. Und wenn das alles passiert ist, erst dann sehen wir etwas. Und wenn ihr euch ganz schnell umdreht, dann seht ihr, wie schnell das Auge darauf reagieren kann. Oder Beispiel unser Gehirn. Wusstet ihr, dass ihr 400.000 Kilometer Autobahn im Gehirn habt? Das sind nämlich die Nervenfasern in einer Länge von 400.000 Kilometern. Oder auch die Verbindungen zwischen den Nervenzellen, das sind, muss man selber gucken, eine Billion Verbindungen zwischen den Nervenzellen. Also, warum brauchen wir Gott, wenn wir so viel über uns und unsere Umwelt wissen? Wir brauchen Gott, weil die Bibel die einzige Quelle ist, die etwas über die Entstehung der Welt aussagt. Es gibt kein anderes Buch, keine andere Quelle, die etwas dazu sagen kann. Es ist die einzige und älteste Quelle, die etwas aussagt. Warum brauchen wir Gott? Weil Gott sich uns Menschen in der Bibel offenbart. Und weil Gott dort in der Bibel auf Fragen unserer Zeit, unserer Gesellschaft grundlegende Antworten gibt, nämlich, woher kommen wir? Wohin gehen wir? Wozu sind wir überhaupt da? Kurz zusammengefasst, was ist der Sinn des Lebens? Warum brauchen wir Gott? Wir brauchen Gott, weil ein Kind zu seinen Eltern gehört. Weil die Suche nach Antworten unserer Zeit uns letztendlich immer, und egal welche Frage wir stellen, wir werden immer zum Ursprung und zum Sinn des Lebens kommen, weil wir uns fragen, wozu sind wir eigentlich da? Weil wir Menschen bis heute noch nicht klar definieren und erklären können, was Leben ist. Es gibt keine feste Definition, was Leben ist. Das kann kein Mensch erklären. Was ist Leben? Es gibt viele Ansätze, viele Versuche, das und das und das und das. Es gibt Beispiele. Aber kein Mensch kann sagen, das Leben ist, Doppelpunkt, und dann kommt die Definition. Und das ist schon sehr interessant, dass wir nicht wissen, was das Leben ist und krampfhaft versuchen zu erklären, wie dieses Leben eigentlich entstanden ist. Warum brauchen wir Gott? Weil Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das heißt, Jesus weiß die Antwort. Er weiß, was Leben ist. Er selber ist Leben. Gott ist Leben. Wir brauchen Gott, weil wir lesen, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und wir brauchen Gott, weil wir diesen Zeitraum, nämlich vom Sündenfall bis zur Wiederkunft Gottes oder Jesu, überwinden müssen. Wir sehen hier in diesem Schaubild, dass Gott eigentlich für die Menschen geplant hatte, es sollte keinen Tod geben. Wir als Menschen, als seine Schöpfung, sollten bei ihm im Paradies sein. Durch die Sünde ist das passiert. Das heißt, hier ist eine Kluft, hier ist die Sünde, hier ist der Tod, hier ist die Trennung von Gott. Und wir brauchen jetzt Gott, weil wir diese Kluft überwinden können und wollen, um in Zukunft ohne Tod zu leben. Wir brauchen Gott, weil nur er uns Antworten gibt auf Fragen jeglicher Art.